zwar Einkrankheit, das Messi-Syndrom. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Diese Krankheit findet sich durch das zwanghafte Horten von Gegenständen aus. Und zwar können diese Menschen einfach gar nichts wegschmeißen und dementsprechend sehen ihre Zimmer meistens so aus wie hier auf dem Bild. Sehr, sehr unordentlich. Und vielleicht denken jetzt auch einige Mütter an ihre Kinder und denken sich, oh nein, vielleicht hat mein Kind das. Das Zimmer ist auch immer unordentlich. Aber das ist wirklich eine ernstzunehmende Krankheit. Und die Frage ist, warum schaffen es diese Leute, die an dieser Krankheit leiden, nicht ihre Sachen wegzuschmeißen? Das Problem an dieser Krankheit ist, dass diese Menschen Schwierigkeiten dabei haben, den Gegenständen einen guten oder einen richtigen Wert zuzuordnen. Für die hat zum Beispiel ein Joghurtbecher, den sie gerade ausgelöffelt haben, hat immer noch sehr viel Wert. Für uns, wir würden ihn direkt wegschmeißen, weil er wertlos für uns ist. Und jetzt kommen wir zu uns. Auch wir haben immer wieder Probleme, Sachen wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob ihr das selber schon mal gemerkt habt, aber es ist gar nicht so einfach, Dinge wegzuschmeißen. Und wir wollen uns ein bisschen in diese Krankheit versetzen. Zum Beispiel ist das so, jetzt nehme ich mal kurz das Mikro runter. Ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar wäre es zum Beispiel der Pokal, den wir einmal vor 5, 6, 10, 20 Jahren mal gewonnen haben, den wir eigentlich gar nicht mehr angucken. Aber wenn wir dafür stehen und überlegen, ob wir den wegschmeißen sollen, dann sind wir so emotional daran gebunden, weil wir gesagt haben, hey, das haben wir gewonnen und irgendwie verbinden wir noch was damit, obwohl das eigentlich nur ziemlich wertlos ist. Das ist meistens Plastik und gehört eigentlich in den Müll. Eine andere Sache wären vielleicht die Stricksocken, die Oma zu Weihnachten geschenkt hat. Also wir Männer, meistens brauchen wir die nicht, zumindest in meinem Alter noch nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man älter wird, aber die zieht man eigentlich nicht einmal an. Aber man behält die einfach noch, weil Oma hat die geschenkt und was würde sie denken, wenn sie sehen würde, dass ich die in den Mülleimer schmeiße. Aber wir behalten es trotzdem aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Oder wir haben vielleicht irgendwelche Gegenstände, wie zum Beispiel Technikgeräte. Wir haben schon viel bessere Sachen, aber wir behalten es trotzdem, weil wir denken, vielleicht irgendwann könnte ich das nochmal gebrauchen. Und es steht eigentlich seit Monaten, seit Jahren in der Ecke und wir benutzen das gar nicht. Aber wir denken so, aber vielleicht gibt es irgendwann eine Situation, wo wir das vielleicht doch gebrauchen könnten. Es fällt uns vor allem in der westlichen Gesellschaft schwer, Dinge wegzuschmeißen. Das haben Studien ergeben. Und zwar ist das Problem der Endowment-Effekt. Quasi, oder anders gesagt ist es der Besitztum-Effekt. Es ist nämlich so, die Studie hat folgendermaßen funktioniert. Es wurde ein Becher den Versuchskaninchen gegeben. Es waren halt, die wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Der erste Gruppe wurde der Becher gegeben und ihnen wurde gesagt, das ist dein Becher, für wie viel würdest du den Becher verkaufen? Der zweiten Gruppe, der wurde der Becher gar nicht gegeben, sondern er wurde hingehalten und sie wurde gefragt, wie viel würdest du für diesen Becher ausgeben? Und das Interessante ist, der Verkäufer hat den Preis viel höher angesetzt als der Käufer. Weil, und das liegt daran, dass man, wenn man etwas besitzt, eine emotionale Bindung dazu aufbaut und es fällt sich schwerer, Dinge loszuwerden. Und für den Käufer ist das so, er schätzt den Wert dann ganz anders ein. Und das ist auch der Grund, warum es uns oft schwerfällt, uns von Dingen zu trennen. Wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, dass sie quasi ein Teil von uns sind. Und das sind nicht Gegenstände, sondern es gilt auch für unsere inneren Werte, unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken. Und wir wollen heute aufräumen. Wir wollen heute eine Grundreinigung nicht von unserer Wohnung oder unserem Haus machen, sondern wir wollen eine Grundreinigung des Herzens erleben. Dinge, die uns ausbremsen, die uns weghalten vom Glauben oder weghalten davon, weitere Schritte im Glauben zu tun, wollen wir heute entfernen. Im Kapitel 2 des Johannesevangeliums lesen wir eine Geschichte, in der Jesus begann, radikal aufzuräumen. Er ließ nichts mehr stehen, alles räumte er weg. Er machte keinen einzigen Kompromiss. Und zwar fängt das an ab Vers 13. Und zwar lesen wir: Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Johannes beschreibt in seinem Evangelium mit ein paar Worten eine unglaublich beeindruckende Szene. Ein Mann, der zu der Zeit noch kaum bekannt war, wir lesen das ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums, fängt an, den Tempel aufzuräumen. Wir sehen darin die große Leidenschaft, die Jesus für den Tempel, für seinen Vater, für Gott hat. Und ich finde, dass diese Szene einfach das genau unglaublich zeigt. Aber hier müssen wir erstmal einen kurzen Halt machen, um das genauer zu schauen. Zuerst wollen wir uns anschauen, der Tempel war in mehrere Bereiche eingegliedert. Wir haben das Allerheiligste, in das einmal im Jahr der Hohepriester reingehen durfte. Wir haben das darum, das Heiligste. Das durften nur Priester betreten. Darum war wiederum ein Teil, den nur jüdische Männer betreten durften. Und dann gibt es einen weiteren Bereich, der auch noch um diesen Bereich ging. Das war der Vorhof der Frauen, wo dann auch noch jüdische Frauen rein durften. Das heißt, die Juden hatten bestimmte Bereiche, in die sie rein durften. Und dann gab es noch den riesen Außenbereich. Das sehen wir hier. Das alles ist der riesen Außenbereich. Und das war der Bereich, in dem die Heiden hin durften. Sie durften nicht weiter rein, sondern sie durften nur in diesen Bereich. Und in diesem Bereich waren die ganzen Händler, die ganzen Geldwechsel, von denen wir lesen. Und einerseits, was taten die Händler? Sie fanden Tiere, die vor allem, die eigentlich nur zur Opferung da waren. Zum Beispiel, wenn jemand ganz wegkam, dann musste er nicht ein Schaf mitnehmen, sondern er konnte zum Tempel kommen und da sich ein kaufen, was er dann opfern konnte. Also ich würde sagen, ich finde das ziemlich praktisch. Auch Juden, die aus anderen Ländern kamen, konnten im Tempel ihre Tempelsteuer zahlen. Denn es war so, die Tempelsteuer durfte nur in der jüdischen Währung gezahlt werden. Wenn du aber als Jude aus einem ganz anderen Land kommst, musst du erstmal Geld wechseln, um die Tempelsteuer überhaupt zu können. Und wenn man sich das erstmal anguckt, denkt man sich so, das ist mega praktisch. Warum findet Jesus überhaupt nicht gut? Warum stört sich Jesus überhaupt daran? Die Sache ist, wir dürfen uns dabei nicht vorstellen, dass die ganzen Geldwechsler und der ganze Markt so ist wie hier in Deutschland die Geschäfte. Man geht rein, alle sind ruhig, jeder verhält sich sittlich und man hätte sogar eigentlich Angst, irgendwie irgendwas Auffälliges zu machen, weil was würden die anderen denken? Wer schon mal auf einem arabischen Markt war, wird wissen, wie das abläuft. Wir haben schreiende Leute, wir haben Gestank, wir haben Leute, die ums Geld feilschen, zwielichtige Händler. Und wir sehen, es ist was ganz anderes, wem Jesus begegnet. Nicht so wie die Geschäfte hier in Deutschland, sondern es war wirklich ein groß durcheinander. Und ich bin mir sicher, dass die Händler im Tempel nicht faire Preise hatten. Denn auch hier, wenn man beispielsweise etwas ins Flugzeug nehmen will und dann da vorne was kaufen will, das ist alles viel teurer. Und auch da haben die Händler hundertprozentig versucht, ihren Profit daraus zu schlagen, dass Menschen es schwer hatten, überhaupt Opferungen oder Geld im Tempel zu lassen. Und Jesus sieht diese Ausbeutung, er sieht die Geldgier der Händler. Er hört den Lärm, er hört, dass diese Schreie und das ganze Treiben, die Gebete der Juden, die sie zu Gott sprachen, alles wird übertönt von dem Geschrei und dem Lärm der ganzen Händler. An einem Ort, an dem Menschen Gott begegnen sollen, an dem Gott selbst wohnt, ist so ein Durcheinander. Und diese Respektlosigkeit und Sünde sieht Jesus. Und es bringt ihn dazu, zu handeln, nicht es stehen zu lassen. Er ist berührt davon so sehr, dass er sich gegen die ganze Masse stellt. Dass er selbst sagt, ich will für Gerechtigkeit, für Ordnung sorgen, egal was andere Menschen von mir denken. Jesus war noch nicht bekannt und trotzdem sagt er, ich will hier aufräumen. Mir ist egal, was andere Menschen danach von mir denken. Es geht darum, das genau für Gott zu tun. Und wir lesen jetzt diese Geschichte und fragen uns, was hat das mit uns zu tun? Wir kommen hier zum Gottesdienst, wir sehen diesen Vorraum. Ich habe da jetzt keine schreienden Händler gesehen. Ich habe niemanden gesehen, der sich da aufregt. Was hat das mit uns zu tun? Jesus selbst beantwortet uns diese Frage. Und zwar wird er nach einem Zeichen gefragt. Er wird gefragt, warum kannst du dir das erlauben? Wer erlaubt dir das? Und Jesus sagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden verstehen natürlich, denken an ihren eigenen Tempel, den sie abbrechen sollen und fragen sich, wie soll jemand das in 3 Tagen wieder aufbauen? 46 Jahre wurde daran gebaut. Und Johannes erklärt uns aber, Jesus spricht gar nicht von diesem Tempel, sondern er spricht von sich selbst als Tempel. Denn warum ist Jesus ein Tempel? Erstens, ein Tempel oder der Tempel der Israeliten stand dafür für einen Ort der Begegnung mit Gott. Auch in der Stiftshütte und nachher im Tempel war das der Ort, wo Gott und Mensch sich begegnen konnten. Der Mensch reinigte sich und durfte dann vor Gott treten. Durch Jesus Christus haben wir nun dieses Privileg, vor Gott kommen zu dürfen. Jeden Tag, zu jeder Zeit, nicht mehr nur einmal im Jahr, sondern durch Jesus können wir Gott begegnen. Das heißt, Jesus erfüllt die Aufgabe der Begegnung mit Gott jetzt selber. Der Tempel ist nicht mehr für nötig. Das Zweite, was wir haben, der Tempel war dafür da, um dort Opfer zu bringen, um dort Vergebung der Schuld zu bekommen. Auch hier finden wir, Jesus selber hat sich selbst geopfert, hat selbst das Opfer gebracht, sodass wir nur noch zu Gott kommen müssen, um Vergebung bitten müssen. Und so erfüllt Jesus die beiden Aufgaben, die ein Tempel hatte. Die Begegnung mit Gott und die Vergebung der Schuld. Aber das ist noch nicht alles. Jesus erfüllt nicht nur die Aufgaben eines Tempels, sondern ein Tempel ist per Definition ein Ort, an dem Gott selber wohnt. Und da Jesus Mensch und Gott zugleich ist, ist Jesus auch gleichzeitig der Tempel. Das heißt, Jesus erfüllt nicht nur die Aufgaben des Tempels, wodurch ein Tempel überflüssig wird. Jesus ist selber ein Tempel Gottes. Und später im Johannesevangelium erweitert Jesus seine Aussage noch. Denn er sagt, dass wenn jemand ihn liebt, der Vater und der Sohn zusammenkommen werden und in seinem Herzen einziehen werden. Das heißt, anders gesagt, wenn wir Jesus lieben, dann kommt Jesus mit dem Vater, zieht bei uns ein. Und was haben wir gesagt vorher? Der Tempel ist ein Ort, an dem Gott wohnt. Dadurch wird jeder Einzelne von uns zu einem Tempel Gottes, zu einem Wohnort Gottes. Wir lesen in 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist, des in euch wohnenden Geistes, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und wir kommen zum ersten Punkt. Wir sind der Tempel. Der Tempel ist nicht mehr ein Gebäude, so wie es damals war. Es ist nicht dieser Gottesdienstraum, sondern es ist jeder Einzelne selbst. Es ist Wohnort, ist Tempel Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Das heißt, dass Jesus, wenn er damals den Tempel in Jerusalem aufräumen durfte, dass er genauso auch unser Leben umkrempeln darf. Dass er auch in unserem Leben aufräumen darf, wenn wir gesagt haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Die Tatsache, dass Jesus oder dass jemand anders unser Leben bestimmen darf, ist gerade bei uns in Deutschland oft sehr schwer für uns fest oder zu verkraften. Sehr oft, wenn ich mit Leuten rede, dann höre ich solche Sachen wie, jeder darf sich selber bestimmen, ich möchte tun, was ich will. Beispielsweise, wenn jemand unglücklich mit seinem Partner ist, wird immer gesagt, okay, wenn du unglücklich bist, dann lass dich doch von ihm scheiden und geh in deine Beziehung, die dich glücklicher macht. Wenn du Karriere machen willst und schwanger bist, wird gesagt, okay, ja, du kannst auch abtreiben, das ist ja kein Problem, das Kind wird dich nur bremsen. Bestimme dich selbst, treibe ab. Wenn die Eltern beispielsweise auch sagen, Drogen und Alkohol, das ist nicht gut, du musst aufpassen, wird gesagt, mach was du willst, nimm was du willst, probier dich aus, bestimme dein Leben selbst. Und auch wenn das normalerweise die weltlichen Werte sind, die Werte sind, die nicht die Bibel vertreten, so nehmen sie doch immer wieder Raum in unserem Herzen und beeinflussen uns. Ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, was ich immer oft höre, ist die Frage wegen Vergebung. Oft ist es so, wenn wir verletzt wurden, ob es durch Worte waren oder durch Taten, vielleicht durch unsere Eltern, die uns übermäßig im Zorn geschlagen haben oder Menschen, die über uns falsche Dinge erzählen. Wir sind unglaublich wütend auf sie und menschlich gesehen ist es auch absolut berechtigt. Aber dann lesen wir in der Bibel über Vergebung, dass wir Menschen vergeben sollten. Aber es fällt uns schwer und wir sagen, dieser Mensch hat Vergebung nicht verdient. Dieser Mensch, dem kann ich nicht vergeben. Das ist viel zu viel verlangt. Vergebung ist schon gut und wichtig, aber nein, das geht nicht. Und auch da, das ist so ein Moment, wo wir Jesus nicht in unserem Herzen aufräumen lassen, sondern wo wir versuchen, selbst darüber zu bestimmen und zu sagen, was Jesus darf und was nicht. Die Juden reagierten ähnlich. Sie sagten, wer erlaubt dir, überhaupt diesen Tempel aufzuräumen? Was hast du schon zu sagen, dass du diesen Tempel aufräumen darfst? Und seine Antwort zu den Juden ist auch die Antwort, die Jesus uns gibt. Die Worte, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen, zeigen nämlich, wer Jesus ist. Jesus ist nicht einfach irgendein Mensch. Jesus ist der Messias, der Retter, der kommen soll und uns Vergebung bringt. Er ist Gott. Mit dieser Aussage weist er auf seinen Tod und seine Auferstehung nach 3 Tagen hin, was sich auch einige Jahre später erfüllte. Jesus ist derjenige, der den Tod besiegt hat, der alles in seiner Macht hat, der alles in seiner Hand hält. Und deswegen, wenn ich Gott selbst bestimmen dürfte über den Tempel, wer sonst? Jesus hat das Recht, unser Leben aufzuräumen. Jesus hat, auf jeden Fall darf er das Und wenn wir sagen, wir wollen Jesus aufräumen, wir wollen Jesus in unserem Leben haben, dann darf er unser Leben aufräumen. Die Frage ist natürlich, warum will Jesus überhaupt aufräumen? Warum räumte Jesus damals den Tempel auf und warum will Jesus unser Leben aufräumen? Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste ist ziemlich einfach. Wenn du in eine Wohnung ziehst und da überall Dreck rumfliegt, dann wirst du das ja auch nicht liegen lassen, sondern bevor du wirklich dich wohlfühlst, bevor du wirklich wohnen kannst, muss man aufräumen. Man muss für Ordnung sorgen. Und genau das Gleiche will Gott in unserem Leben machen. Er will unser Herz aufräumen, wenn er schon darin wohnt. Und deswegen will er das auch machen. Und der zweite Grund, der lässt sich aus dem Text ableiten. Er nennt sich, wir sind der Spiegel. Wie ich am Anfang bereits erklärt hatte, hielten sich die Geldwechsler und die Händler des Tempels im Bereich der Heiden auf. Es war das Einzige, was Heiden vom Tempel zu sehen bekamen. Sie sahen nicht die Opfer, sie sahen nicht, wie Leute das Geld wie Leute beteten im Tempel. Das Einzige, was sie sahen, war der Außenbereich des Tempels. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand kommt von ganz weit weg, tausende Kilometer ist er extra gewandert, um Gott kennenzulernen. Und das Einzige, was er sieht, ist diese Unordnung, dieses Chaos. Schreiende Händler, zwielichtige Händler. Ich möchte das mal anhand von einem Beispiel erklären, was Jesus hier will. Wer kann mir sagen, was da vorne zu sehen ist? Ganz einfach. Ein Apfel, sagt Gertrud. Das ist falsch. Es ist nur ein Bild von einem Apfel. So, ich weiß, das ist zwar ein bisschen affig vielleicht, dieses Beispiel, aber das verdeutlicht ganz gut. Das ist nur ein Bild von einem Apfel. Und wenn wir das sehen, dann denken wir natürlich, okay, das ist ein Apfel. Genau das Gleiche sollte mit uns funktionieren. Wenn jemand mich sieht, sollte er nicht nur Fabi sehen, sondern er sollte denken, oh, das sehe ich Gott. Und dann auf den zweiten Blick, ach nee, das ist ja nur Fabi, aber er spiegelt Gott wieder. Oder wenn jemand Sophia sieht, sollte er genauso denken, sehe ich da Gott? Und dann im zweiten Blick, ach nee, das ist ja nur Sophia. Aber weil wir Gott widerspiegeln, sollte es so aussehen, als wenn wir Gott sind, als wenn wir Gott widerspiegeln. Genauso wie der Apfel. Es ist kein echter Apfel, wir können ihn nicht essen, wir können ihn nicht schmecken, aber wir sehen diesen Apfel. Und genau das war das Problem. Menschen kamen von weit weg und was für ein Bild sahen sie von Gott? Sie kamen nachher raus aus diesem Tempel und dachten, was dachten sie wohl über Gott? Und genau das hat Jesus gesehen. Er dachte sich, oder er sah dieses entehrende Bild, was dieser Bereich über Gott machte. Auch wenn nur Heiden das sahen, die anderen Juden wussten ja, was weiter innen im Tempel war. Aber das Bild, das sie den Heiden, den anderen Völkern von Gott zeigten, war schwach und entehrend und nicht würdig für Gott. Wir teilen unser Leben auch oft in diese Bereiche ein, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt Sonntag den Gottesdienst, da wissen wir, wie wir uns zu benehmen haben. Wir haben unseren Alltag, wir haben Verein, Arbeit, Schule, Studium und verschiedene Bereiche, in die wir unser Leben unterteilen und wo wir wissen, wie muss ich mich in welchem Bereich verhalten, um gut anzukommen. Und dabei spielt es nicht wirklich eine Rolle, was Gott darüber denkt. Aber wir sollten mit einer Frage leben, die ich auch hier aufgeschrieben habe. Was denken andere über Gott, wenn sie mich jetzt sehen? Was male ich nicht Christen für ein Bild von meinem Gott, dem ich diene, dem ich nachfolge, wenn sie jetzt mit mir Zeit verbringen? Wir sind geschaffen, um Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Gott hat uns, wie die Bibel sagt, in seinem Bild geschaffen. Es ist Gottes Plan, dass jeder Christ Jeder Mensch, der ihn liebt, der ihm nachfolgt, sein Repräsentant hier auf Erden ist. Und jetzt möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Wie viel von der Liebe Gottes sehen andere Menschen, wenn sie Zeit mit dir verbringen? Wie viel von der Barmherzigkeit Gottes sehen andere Menschen, wenn sie Zeit mit dir verbringen? Wie viel von der Großzügigkeit, von der Güte Gottes sehen andere Menschen in dir, wenn sie Zeit mit dir verbringen? Wie viel Geduld sehen andere Menschen in dir, wenn sie Zeit mit dir verbringen? Wie viel Gott sehen andere Menschen in dir, wenn sie Zeit mit dir verbringen? Jesus räumte den Tempel auf, weil er wollte, dass suchende Menschen Gottes echtes Wesen sehen und nicht ein verzerrtes Bild von ihm. Jesus räumte den Tempel auf, weil er wollte, dass suchende Menschen ein echtes Bild von Gott sehen und nicht ein verzerrtes Bild. Und da wir jetzt der Tempel sind, will Jesus unser Leben aufräumen. Er will uns zu Menschen machen, die Gottes Bild in allen seinen Zügen widerspiegeln. Nehmen wir mal an, unser Freund hätte ein Vorstellungsgespräch und der ruft uns an und sagt, ich schaffe es nicht zu diesem Termin, könntest du nicht für mich irgendwie dahin gehen und mich repräsentieren? Und diese Situation würde es wahrscheinlich nicht geben, aber wir fahren trotzdem dahin. Wie würden wir von unserem Freund sprechen? Wir würden ihn so gut wie möglich versuchen zu repräsentieren. Wir würden versuchen, auch selber ein guter Mensch zu sein, damit der Chef nicht denkt, was hat der denn für Freunde? Wir würden unser Bestes geben, um unseren Freund zu repräsentieren. Und genauso ist das auch hier. Jesus selbst ist von der Erde gegangen und hat uns zurückgelassen und hat uns dafür den Heiligen Geist gegeben, damit wir Gott hier auf der Erde vor anderen repräsentieren können. Und gerade in einer Gesellschaft, die mit ihren Augen denkt, die nur das glaubt, was sie sieht, die an Daten, an Statistiken, an Wissenschaft glaubt, ist es unglaublich wichtig, ein Leben zu führen, das Gottes Wesen widerspiegelt. Auch die Bibel spricht schon so viel davon, dass es extrem wichtig ist, wie wir uns verhalten. Weil sehr oft kommen Menschen zum Glauben oder entscheiden sich gegen den Glauben, weil sie sagen, ich habe da einen Menschen gehabt, der ist Christ gewesen und sein Verhalten, das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, okay, da muss mehr dahinter stecken. Aber auch hier stehen wir in der Gefahr, unser Leben in Bereiche einzuteilen. Dass wir sagen, okay, wenn wir mit Nichtchristen zu tun haben, dann strengen wir uns richtig an, ein Bild von Gott zu erzeugen, das Gott würdig ist. Aber in anderen Bereichen, wenn wir zum Beispiel Zeit mit unseren anderen Freunden verbringen, tun wir das nicht. Ob es eine Diskussion mit unserem Ehepartner ist, ob es unsere stille Zeit ist, oder vielleicht auch ein einfaches Treffen mit Freunden. Auch hier, unser ganzes Leben sollte von der Frage geprägt sein, wenn jetzt ein Nichtchrist dabei wäre, jemand, der nicht an Gott glaubt, und er würde sehen, wie ich hier handle, was würde er über meinen Gott denken? Und das habe ich gemerkt mit meinen Freunden. Wir sind ein christlicher Freundeskreis, sind sehr gute Freunde. Und wir haben... wir sind sehr schlecht miteinander umgegangen. Wir haben das zwar Witze und Spaß genannt, aber wir haben uns oft sehr gegenseitig sehr verletzende Sachen gesagt. Und diese Frage, was würden andere Menschen, wenn sie bei uns dabei wären, über Gott denken, hat uns sehr zum Nachdenken gebracht und wir mussten sehr viel verändern. Weil diese Frage ist sehr wichtig, weil es könnte immer jemand dabei sein, der vielleicht gerade zweifelt an Gott oder sonstige Sachen. Und jetzt kommen wir auch zum dritten Punkt. Wir räumen aus. Im letzten Punkt der Predigt wollen wir uns der Frage widmen, welche Bereiche Jesus in unserem eigenen Leben verändern möchte. Das kann bei jedem etwas ganz anderes sein. Und um das herauszufinden, müssen wir sehr tief graben. Weil manchmal kann man denken, okay, es ist alles in Ordnung. Aber ich kann versichern, Jesus kann in jedem Leben noch etwas aufräumen. Er findet den Dreck in jeder kleinsten Lücke. Die Juden dachten ja auch von sich selbst, sie wären gut genug. Das lesen wir so oft, dass die Juden von sich dachten, sie wären schon gut genug für Gott, sie wären perfekt und sie brauchten keine Vergebung mehr. Sie brauchten keine Schritte in diese Richtung. Für sie war es das Normalste der Welt, dass der Tempel genauso aussah. Sie hatten sich schon sehr daran gewöhnt. Ich habe auch ein Jahr lang habe ich mal im Krankenhaus gearbeitet. Und in diesem Jahr, ganz am Anfang, diese ganzen Gerüche, diesen ganzen Dreck, das war die ersten paar Tage so unerträglich. Aber nach ein, zwei Wochen merkte man, man gewöhnte sich immer und immer mehr daran. Und nach einem Jahr gab es eigentlich nichts mehr, was mich störte. Und so können wir uns ganz schnell an schlechte Sachen gewöhnen. Schlechte Gewohnheiten gehen bei uns so schnell rein, aber so schwer wieder raus. Und um überhaupt das zu sehen, überhaupt den Dreck identifizieren zu können, müssen wir Jesus an unserem Herzen erlauben, arbeiten zu können. Und ich habe diesen Dreck mal in drei verschiedene Regionen eingeteilt. In das Reden, das Tun und das Denken. Ein chinesisches Sprichwort sagt, ein böses Wort holen 100 Pferde im Galopp nicht zurück. Das ist eine Wahrheit, die wir alle nur allzu gut kennen. Oft rutschen uns Sachen raus und in dem Moment bereuen wir es vielleicht noch, aber was gesagt ist, kann nicht wieder zurückgeholt werden. Und genau diese Tatsache macht es unglaublich wichtig, auf unsere Worte zu achten, zu überlegen, was sage ich? Und das bezieht sich nicht nur darauf, dass wir andere Menschen vielleicht beleidigen oder verletzen mit unseren Worten, sondern ich bin auch überzeugt, dass auch unser Vokabular und vor allem auch unser Ton Gottes Handeln oder Gottes Wesen widerspiegeln kann. So wie das Wort Gottes uns Gott selber widerspiegelt, so spiegeln unsere Worte nachher auch Gott wider. Sie spiegeln das wider, was in unserem Herzen ist. Und dazu kann ich sagen, dass das auch ein sehr schweres Gebiet für mich ist. Gerade für mich, ich bin oft sehr, ja, sehr enthusiastisch und sehr ehrgeizig in vielen Sachen. Und dazu kommt noch, dass ich nicht sehr gefühlsnah bin, sondern eher rational in vielen Dingen. Und das macht es mir schwer, die richtige Tonart zu finden. Das merke ich vor allem immer wieder mit Sophia, die sehr emotional und feinfühlig ist. Und ich sage oft Sachen, die ich überhaupt nicht böse oder gegen sie meine. Aber weil mein Ton falsch ist, nimmt sie das verletzend auf. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich bin halt so, Gott hat mich so gemacht und Sophia muss selber damit klarkommen. Aber das wäre nicht das, was Gott sagen würde. Das wäre stolz und unangemessen. Sondern ich will versuchen, so sein wie Gott. Ich möchte sanftmütiger reden, mit einer Tonart, die auch Sophia nicht verletzt. Und das wünsche ich mir, mit allen Menschen so zu reden. Also, ich weiß, was mein Problem ist. Die Frage ist, was ist bei dir? Hast du vielleicht auch Schwierigkeiten damit, die richtige Tonart zu finden, wenn du mit Menschen redest und es kommt viel härter rüber, als du es gemeint hast? Oder sind deine Worte verletzend, zerstörend? Sprichst du zu viel über andere? Lästern ist ein ganz großes Thema, was sehr schwer zu identifizieren ist. Oder sind deine Worte schlecht gewählt? Benutzt du Ausdrücke, die eigentlich überhaupt nicht für einen Christen sein sollten. Der nächste Themenbereich wäre der des Tuns. Wir kennen auch das Sprichwort, Taten sagen mehr als 1000 Worte. Es ist genau das, was auch die Bibel immer und immer wieder sagt, dass unsere Taten, unser Denken, unsere Gefühle und unsere Prioritäten widerspiegeln. Es geht auf der einen Seite darum, was wir überhaupt tun, dann aber auch, mit welcher Motivation wir etwas tun und aber auch darum, wie viel Zeit wir für eine Sache aufwenden. Es gibt Dinge beispielsweise, die an sich gar nicht falsch sind. Aber wenn wir mit der falschen Motivation dran gehen oder wenn wir zu viel Zeit da rein investieren, können diese Dinge sich zu etwas Falschem umwandeln. Vielleicht sind es ganz bestimmte Sünden, mit denen wir zu kämpfen haben. Es könnte falsche Prioritäten sein, durch entweder Spielsucht oder dass unser Partner eine zu hohe Stellung in unserem Leben hat. Es kann sexuelle Sünden sein, wie Pornografie, was heutzutage sehr verbreitet ist. Diebstahl, wie Musikstreaming illegal ist, Steuerhinterziehung oder illegal Filme gucken im Internet. Oder auch einfach nur liebloser Umgang mit Menschen, indem wir unsere Eltern nicht ehren oder ähnliches. Oder es kann sein, dass wir unsere Zeit falsch einteilen und anstatt Gott Zeit zu widmen, wir viel Zeit unnötig verschwenden, die Gott uns eigentlich geschenkt hat. Ich habe mal auf meinem Handy eine App installiert, die die Zeit gezählt hat, die ich am Handy verbraucht habe. Und ich dachte, okay, so schlimm kann das schon nicht werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eigentlich keinen Tag, in der ich unter eine Stunde Handynutzung kam. Und das hat mich sehr erschreckt, weil ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich verliere, indem ich unnötig am Handy bin. Und so gibt es vielleicht andere Dinge, die uns so viel Zeit rauben, dass wir gar nicht mehr Zeit uns nehmen, um für unsere Mitmenschen da zu sein. Weil Gott hat sich Zeit genommen für uns. Er nimmt sich jeden Tag Zeit, aber vor 2000 Jahren ist er bereit gewesen, auf die Erde zu kommen. Und er kam nicht auf die Erde, um selber Vergnügen zu haben, sondern sein ganzes Leben widmete er der Aufgabe, uns zu retten, uns zu dienen, für uns da zu sein. Und er ist es immer noch, obwohl er über uns steht, obwohl er es gar nicht nötig hat. Deswegen sollten wir mit einer besonderen Frage rumlaufen. Und zwar die Frage, warum tue ich etwas? Ehrt das Gott, was ich jetzt vorhabe? Oder zeichnet dieses Bild oder diese Sache, was ich gerade tue, ein verzerrtes Bild von Gott? Und dann kommen wir auch zum letzten Bereich, in dem Gott aufräumen möchte. Und das sind die Gedanken. In einem Raum bei uns in der Schule hing ein Spruch. Da hieß es, der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können. Oft haben wir das Gefühl, unsere Gedanken sind unkontrollierbar. Sie gehen in irgendeine Richtung und Gedanken können nicht verändert werden. Es ist so tief in uns drin, dass man daran zweifelt, ob Gott oder ob man jemals die Gedanken so gut unter Kontrolle bekommt, dass man nicht mehr Fehler macht. Und wir alle sind uns eigentlich bewusst, dass selbst falsche Gedanken für Gott schon ein Fehltritt sind. Aber Gott ist noch viel größer als das. Gott hat die Kraft, selbst die Gedanken zu säubern. Und ich habe das selbst erlebt. Es gab eine Gruppe von Menschen in meinem Leben, die, ja, man könnte sagen, ich habe sie gehasst. Ich war mir selber dessen noch nicht mal bewusst. Erst im Gespräch mit anderen hat mir Gott die Augen aufgetan und hat gezeigt, dass meine Gedanken über diese Menschen sehr schlecht waren und dass ich da extrem viele Fehler dadurch gemacht habe. Und durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft konnte er mein Herz verändern in diese Richtung. Und ja, es stimmt, ich habe zu diesem Menschen keine Freundschaftsbeziehung, das ist aber auch nicht das, was Gott verlangt. Aber Gott kann einen dazu bringen, diese Menschen wieder mit Liebe und Wertschätzung zu begegnen. So wie Gott es auch bei uns tat, auch wenn sie uns viel angetan haben, auch wenn sie unsere Feinde waren. Und so schleichen sich in unserem Leben viele falsche Gedanken ein. Gedanken, die uns kontrollieren, die in uns Taten hervorrufen, die auch sehr schlecht sind. Und deswegen lasst uns Gott unser Herz geben, damit er das aufräumen kann. Vor allem hier lässt sich schwer etwas alleine machen. Wir müssen einfach beten. Gebet ist die einzige Möglichkeit, wie wir unser Herz verändern lassen können. Denn erst, wenn wir unsere Gedanken wirklich auch Gott übergeben, kann Gott oder wird Gott unser Herz aufräumen. Wir haben jetzt drei Punkte gehört. Der erste Punkt ist, wir sind der Tempel Gottes. Jesus hat das Recht, uns aufzuräumen. Wir sind Spiegel. Und wir sollten mit der Frage leben, was denken andere über Gott, wenn sie uns sehen? Lasst uns aufräumen. Ich weiß, dass viele Menschen und auch ich mir selbst mir wünschen würde, dass die Bibel ein Schwarz-Weiß-Bild zu bestimmten Tätigkeiten malen würde. Es wäre viel einfacher, wenn die Bibel sagen würde, genau das darfst du und genau das darfst du nicht. Aber so ist die Bibel nicht. Die Bibel ist viel bunter. Die Bibel erlaubt uns viele Dinge, aber auch nur unter bestimmten Aspekten. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu reflektieren und nicht nur zu fragen, ist das eine Sünde oder nicht, sondern zu fragen, dient das Gott oder nicht? Oder mit der Frage, mit der wir heute rausgehen wollen, was würden andere Menschen über meinen Gott denken, wenn sie das jetzt sehen würden? Jeder von uns, der sich Christ nennt, spiegelt Gott auf die eine oder andere Weise wider. Ob er will oder nicht, das kann er sich gar nicht aussuchen. Und deswegen ist es Zeit für eine Grundreinigung. Falls du aber sagst, in meinem Leben sieht es ganz schlecht aus, es ist pures Chaos und ich habe Gott noch gar nicht kennengelernt und ich weiß gar nicht, wie es ist, dieses Gefühl, dass es aufgeräumt wird, dann möchte ich dich einladen. Jesus möchte nicht nur bei Menschen aufräumen, die ihn schon angenommen haben, sondern vor allem auch bei Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Jesus lädt dich heute ein, mach einen Frühjahrsputz, mach eine Grundreinigung deines Lebens. Komm, Jesus hat die Putzsachen schon in der Hand und er will nur noch den letzten Schritt gehen. Ich möchte zum Abschluss noch eben beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit der Tempelreinigung gezeigt hast, wie viel dir an uns liegt. Und Herr, bitte vergib uns Momente, in denen wir dich unwürdig wiedergespiegelt haben. Und ich bete, Herr, dass du in unseren Herzen aufräumst, dass du uns zeigst, wo wir Fehler haben, wo wir falsche Gedanken, Taten, Worte hatten. Und räume auf und bringe wieder Ordnung in unser Herz. Amen.
Ja, damit sind wir auch zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen und ich möchte